des Rasenschau. Servus, moin, moin. Gude, wir leben noch. Das ist die Bundesrasenschau. Und wir haben uns eine Woche versteckt, weil es war viel los. Aber wir haben News. Wir können es offiziell verkünden, wenn wir diese Folge aufnehmen. Ist es schon auf Instagram, Toni Kroos, 14 AM und damit herzlich willkommen, LS.
Ja, was für eine Überraschung.
Oder?
Der Toni ist doch dabei.
Hätte keiner mit gerechnet, aber Toni Kroos fährt völlig überraschend mit zur Fußball-Europameisterschaft. Wir haben es aus Quellen, Vertrauensbruder, wir sind uns sicher. Und deswegen haben wir den Mut gefasst, dass man das durchaus verkünden kann.
Das denke ich doch auch.
Ja, damit sagen wir Glückwunsch, Toni, dein
Traum wird wahr.
Dein Traum wird wahr, sechster Champions League-Titel, Europameisterschaft, das wird dein Sommer.
Ja! Ja, Europameisterschaft kann er kriegen, Champions League nicht.
Müssen wir nochmal drüber diskutieren im Champions League-Teil. Aber wir waren ein bisschen länger weg. Leben, Arbeit, krank. Es war bei uns beiden irgendwie viel los die letzte Woche.
Zu viel los.
Ja.
Einfach zu viel los.
Und dann ist, ehrlich gesagt, weil am Ende des Tages ist ein Hobbyprojekt, auch mal die ein oder andere Folge so halb hinten drüber gefallen. Aber wir haben ganz, ganz viel und doppelt und dreifach für heute.
Genau. Newsroom, als erstes müssen wir natürlich auch, wir haben es ja schon offiziell verkündet.
Wir haben unseren Teil erfüllt, wir haben unsere Nominierung gemacht.
Die DFB-Nominierung.
Erstmal Frage an dich, wie findest du die Idee und das Prinzip der Verkündung?
Ja, finde ich in Ordnung, kann man mal so machen.
Ich finde es ehrlich gesagt auch ganz cool. Ich muss gestehen, ich habe es erst bei der zweiten oder dritten Nominierung gecheckt, weil ich wirklich dachte im ersten Moment, das wäre ein Scherz mit Frauke Ludewig und RTL Explosiv. Da dachte ich so, weil das war ja irgendwie die zweite verkündete Nominierung. Und da hatte ich noch nicht gecheckt, dass das.
Das die war die zweite?
Ich glaube die zweite oder dritte.
Die zweite war erste war hier Tagesschau mit
Schlotterbeck? Also Schlotterbeck war der erste. Genau. Und da dachte ich, das wäre einfach nur ein Info-Leak. Dann dachte ich, okay, was soll das mit Tar? Und bei RTL Explosiv dachte ich noch, okay, das ist ein Troll. Oder irgendwie nicht echt. Dann war es wirklich so. Und dann habe ich erst gecheckt. Ah, das ist also das Prinzip, wie der DFB seinen Kader bekannt gibt. Und da steckt in Anführungsstrichen eine Marketingstrategie und eine Idee hinter.
Ja, also eine Kommunikationsstrategie. Weil beim letzten Mal war ja irgendwie schon zwei, drei Tage vor offizieller Verkündung die Kadernominierung raus. Nee, aber ich find's ganz gut. Ich find's witzig in der Tagesschau.
Generell, also
dass der ARD überhaupt mitmacht.
Also, dass die ARD mitmacht und dann generell, wie sie es aufgebaut haben, welche Leute sie rausgesucht haben, die das machen aus unterschiedlichen Bereichen, habe ich so überhaupt nicht mit gerechnet, aber finde ich sehr, sehr gut.
Was man da vielleicht noch machen könnte, dass man irgendwie sozialen Projekten die Nominierung verkünden lässt und dass dadurch vielleicht auch die sozialen Projekte mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Das wäre tatsächlich eine gute Idee. Es sind ja auch noch nicht alle, die so verkündet werden, der Nominierung raus. Deswegen bin ich gespannt, was da
noch
kommt.
Wir haben noch ein bisschen Zeit bis Donnerstag.
Eben. Und da wird bestimmt noch die ein oder andere interessante Idee für die Verkündung bei sein.
Ja, und es gab auch, wie ich finde, eine kleine interessante Nominierung.
In Form einer Person.
Genau.
Und lass mich raten, sie heißt Robin Koch.
Genau.
Habe ich auch nicht verstanden. War ehrlich gesagt, als die Nominierung kam, direkt großes Diskussionsthema bei uns heute auf der Arbeit. Weil das ja...
Wurde alles stehen liegen gelassen.
Tatsächlich ja, weil in meinem Arbeitsumfeld große BVB-Fans einmal. Und wir sind alle Mats Hummels-Befürworter.
Gutes Arbeitsumfeld.
Ja, meistens schon. Aber wir sind alle tatsächlich Mats Hummels Befürworter und die Nominierung von Robin Koch heißt ja, dass Mats Hummels höchstwahrscheinlich nicht mitfährt.
Sehr, sehr wahrscheinlich, ja.
Und das ist ehrlich gesagt so ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann.
Ich auch nicht. Also der muss ja nicht spielen, der muss nur Papa spielen.
Genau, und sei es als Integrationsfigur, als erfahrener Spieler, als Führungsspieler, als Moderator, als Kommunikator. Und Mats Hummels hat gerade in einem Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain back-to-back Man of the Matches geholt. Ja. Wenn das nicht für hohe Qualität im Alter spricht, weiß ich auch nicht. Also viel mehr wird dann schwierig. Dann musst du schon Man of the Match im Champions-League-Finale werden.
Ja, also kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, so. Aber, naja, also kannst du jetzt auch nichts machen.
Nee, aber schwierig. Was sagst du zu den anderen bis jetzt feststehenden Nominierungen? Und es gibt ja noch eine prominente sehr Nicht-Nominierung neben Mats Hummels.
Über die Nicht-Nominierung, also die andere Nominierung, absolut nachvollziehbar. Ich finde gut, dass Pavlović mitkommt.
Ich auch.
Auch wenn er wahrscheinlich nicht viel spielen wird, außer es verletzt sich jemand.
Wusst du, glaube ich, mit 20 ist er gerade geworden auch nicht. Das ist einfach geil, wenn du dabei bist, ja, genau. Wenn du die Erfahrung mitnimmst und dann für spätere Turniere da rein wächst.
Genau, im nächsten Turnier kennst du die Mechanismen, weißt, wie das abläuft, wie groß das Tamtam da ist und so. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ja, der Leon, der fährt nicht mit zur EM.
Hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber an den Leistungen der letzten Wochen kann es irgendwie nicht liegen. Das muss halt wirklich irgendwie Philosophie und Inhalt von Nagelsmann sein. Oder ja. Ist es halt wirklich die Idee, Leon Goretzka vom Namen her ist ein Spieler, der Stammspieler sein muss. Und wenn ich das nicht garantieren kann, nehme ich ihn jetzt gar nicht mit. Klingt ein bisschen komisch, aber...
Nee, glaube ich nicht. Sich der Goretzka auch für
7 Spiele und eine Heim-EM.
Für die Nation unterordnen können, glaube ich. Ja, dann ist es, glaube ich, eher was Inhaltliches, weil die Leistungen der letzten Wochen bei Bayern sind nach oben gegangen.
Deutlich.
Wie bei Nico Schlotterbeck bei Dortmund.
Und der hat es geschafft.
Ja, deswegen ist das ein bisschen nicht nachzuvollziehen. Aber ich weiß auch nicht, aber ich glaube, also wie die Performance bei Pascal Groß war.
Nicht schlecht, aber ich würde jetzt nicht behaupten, besser als die von Leon Goretzka.
Das denke ich auch. Deswegen schon komisch.
Es ist ein bisschen überraschend, zumindest, dass du ihn noch als Box-to-Box-Option dabei hast. Weil, also es kristallisiert sich heraus und ist ja sehr, sehr klar, dass wahrscheinlich Gündogan etwas weiter vorne spielen wird, auf der 10. Und dann hast du die Doppel-6 aus Kroos und Andrich, die ist gesetzt.
Ja.
Dann hast du Pavlović. Es wäre aber, glaube ich, nicht schlecht gewesen, da noch einen physischen Spieler Box-to-Box wie Goretzka als Option zu haben, den du theoretisch für Gündogan bringen kannst, aber auch auf R6. Je nach Spielsituation.
Ja, denke ich auch. Aber der ich wollte gerade sagen, der Jogi hat sich schon was beigedacht. Der Julian hat sich schon was beigedacht.
Hansi nicht?
Nee, Hansi nicht.
Aber Sandro hat sich was dabei gedacht.
Vielleicht auch Sandro, ja.
Sandro wird wahrscheinlich Mitspracherecht gehabt haben und Sandro rasiert ehemalige Mitspieler.
Ja.
Und Julian, ehemalige Schützlinge.
Ja.
Das überrascht mich auch. Ich bin nicht hundertprozentig drin im Gossip, aber galten Goretzka und Nagelsmann nicht eigentlich auch als cool miteinander?
Ach, ich weiß es nicht.
Also, dass Kimmich und Nagelsmann maybe für eine professionelle Arbeitsebene einen Tick zu cool miteinander sind, das ist ja bekannt. Aber ich glaube, Goretzka und Nagelsmann waren eigentlich auch cool miteinander.
Kann sein, weiß ich nicht mehr. Das ist ein Bayern-Thema.
Ich bin mir unsicher, dass so viel passiert an der Isar die letzten 2 Jahre.
Ja.
Wer wie mit wem. Aber da komme ich gleich zur nächsten Personalie.
Okay, welche?
Serge Gnabry.
Ja, der verletzt raus, weg.
Oder? Aber jetzt mal ehrlich. Serge Gnabry, größte Teile der Saison verletzt, jetzt sich wieder verletzt. Und ich habe diesen Medienaufruhr, warum, also dass Gnabry jetzt verletzt ist, überhaupt nicht verstanden. Weil für mich war Serge Gnabry einmal aufgrund seiner Leistung in den letzten 2 Jahren, aufgrund seiner Leistung in der Nationalmannschaft und aufgrund des Saisonverlaufs bei Bayern und noch ein Und, das vierte Und, aufgrund der Konkurrenz auf der Position überhaupt gar keine Option für die EM.
Ja.
Oder?
Ja, also er ist ja auch jetzt verletzt. Also er war die ganze Zeit verletzt, er ist jetzt wieder verletzt und jetzt hat er... Die Verletzung ist wohl noch einen Tick schwerer als die davor, weil er wahrscheinlich die davor nicht ganz auskuriert hat. Also auch die fraglich, ob er überhaupt rechtzeitig fit wird. Und er ist kein Spieler, wo du sagst, ja okay, den nehme ich mit, wenn er ab dem Viertel- oder Achtelfinale spielt.
Nee, da habe ich mindestens 4 bessere Optionen aktuell.
Ja, genau.
Und die sind auch alle dabei.
Ja.
Und ich kann immer so bauen, dass ich theoretisch zwei Spielen, zwei auf der Bank habe, drei Spielen, einer auf der Bank und so weiter und so fort.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Also der restliche Kader an sich
stellt sich fast von alleine auf.
Fast von alleine? Jetzt ist die Frage, Undorf oder Bayer?
Da Undorf schon offiziell bekannt gegeben wurde vor einer Stunde.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, deswegen Undorf. Heißt okay. Aber auch zwangsläufig, ich weiß, wo du hin willst, dass Maxi Bayer mutmaßlich nicht mitfährt.
Vermute ich auch, ja.
Ja. Finde ich ein bisschen schade, weil er auch jemand gewesen wäre, dem die Erfahrung vielleicht ganz gut getan hätte. Man muss aber sagen, offensiv sind wir wahrscheinlich an Plätzen voll.
Ja, genau.
Und es ist ja immer noch nicht entschieden, wenn ich es richtig im Kopf habe, ob am Ende 23 oder 26 fahren dürfen. Also die Kadergröße.
Wie ist es noch nicht entschieden? Ich dachte nur 23.
Ja, eben nicht. Ich dachte auch immer, aber das scheint irgendwie noch offen zu sein. Weil ich war auch bei 23, aber die UEFA hat das anscheinend als Ausrichter der EM noch nicht offiziell verkündet. Das kann aber auch sein, dass ich da nicht die verbrieften Infos habe. Bei mir war auch so, dass es 23 sind, es jetzt aber immer die Rede von 26 ist. Und das hat mich auch so ein bisschen überrascht.
Okay, komisch.
Weil wenn 26 wären, dann hätte ich mir ja ein, zwei Flexspots gelassen. Für zum Beispiel einen Maxi Bayer oder einen Leon Goretzka.
Ja, oder einen Mats Hummels.
Oder einen Mats Hummels. Aber da auch Chris Führig neben Undorf schon offiziell verkündet ist, glaube ich, wird da kein Platz für Maxi Bayer sein.
Was mit Anton?
Wo Robert Koch mitfährt, das, guck mal, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ja auch so ein Punkt. Weil der Anton hat doch die deutlich stärkere Saison gespielt als Robin Koch. Wobei Robin Koch einer der besten Frankfurter war, aber es gibt zwei deutsche Innenverteidiger bei besser positionierten Vereinen, die eine bessere Saison gespielt haben als Robin Koch. Und Robin Koch hat unter Nagelsmann nicht relevanten Impact gehabt in Länderspielen.
Ja.
Und es spielen sowieso Tahn Rüdiger.
Sehr, sehr wahrscheinlich.
Dann kannst du auch Hummels spielen. Und Anton mitnehmen als Backup. Dann hast du einen, der eine gute Saison gespielt hat, der das Momentum hat, und einen, den du mit deiner Erfahrung überall reinwerfen kannst.
Ja.
Also Mats Hummels braucht ja das ganze Turnier nicht spielen und dann kannst du ihn im Finale von Anfang an aufstellen, wenn es sein muss. Und das wird funktionieren.
Und er ist Man of the Match.
Ja, wahrscheinlich schon.
Es ist so.
Ja, deswegen schwierig. Aber es ist die Personale, wo ich am meisten dran zu knapsen habe.
Ja. Dann gehen wir rein in die zweite Bundesliga.
Oh, da müssen wir ja eigentlich den ganzen Zeitstrahl zurück und dann müssen wir aufrollen. Das ganze Thema. Für mich fängt das Ganze schon eigentlich vorletzten Freitag an, wo wir alle zusammen das Derby geguckt haben, Pauli gegen den HSV. Und ich habe ja in der letzten regulären Folge noch gesagt, dass ich für meinen Seelenfrieden diesen St. Pauli-Sieg brauche. Natürlich habe ich ihn nicht bekommen und der HSV macht es am HSV-ischsten, Neologismus habe ich jetzt erfunden, was der HSV nur machen kann. Digga, war ich abgefuckt, ehrlich.
Ja, das ist halt...
Was soll ich sagen? Warum machen die das? Und es ist auch einfach wieder so typisch, weil dann gewinnen die dieses Derby gegen Pauli zu Hause, tun so, als wären sie Stadtmeister und kurz vor Champions League Sieg, ne? Nur um dann gegen den Ex-Verein vom gescheiterten Trainer 1-0 zu verlieren und sich jede Chance selber zu nehmen.
Der war ja da mal Trainer.
Da ist der Stern von Steffen Baumgart aufgegangen. Der hat Paderborn mal in die Bundesliga geführt.
Ich wollte gerade sagen, der hat Paderborn. Ja, was soll ich sagen? Ja, aber das ist der typische HSV, passt zur Saison. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich wollte darüber sprechen, dass Kiel und St. Pauli aufgestiegen sind.
Da kommen wir dann zu, weil das ist ja eigentlich so der Verlauf der Dinge. Weil der HSV gewinnt dieses Derby, dann verliert der HSV in Paderborn und am Samstag steigt erst Kiel auf. Und am Sonntag dann St. Pauli. Weißt du, so ein bisschen Genugtuung ist, so war jeder Tag des Wochenendes für einen HSV-Fan scheiße.
Ja. und ich glaube auch durch den Punkt ist Düsseldorf sicher eine Relegation. Oder?
Ja. Das müssten mindestens auch, vier auch Punkte
durch
sein.
Durch die Niederlage. Warte mal, ich bin hier gerade in der zweiten Bundesliga-Tabelle.
Es ist aber auch so.
Ja, safe. Also, ja, Freitag stand schon fest, dass Düsseldorf in der Relegation ist. Und bei Sieg Pauli und Kiel, dass die direkt aufsteigen.
So
nämlich, ja. Düsseldorf hätte es noch spannend machen können, wenn sie gegen Kiel gewonnen haben. Hätten.
Ja, haben sie nicht, dadurch gehen beide direkt hoch. Was in der Conclusion heißt, dass wir das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte einen Verein aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga haben, mit Holstein Kiel. Dass Holstein Kiel es endlich geschafft hat, nachdem sie 2018 und 2021 in der Relegation gescheitert sind. Und dass St. Pauli nach 13 Jahren wieder zurück in der Bundesliga ist.
Und dass der HSV Bundesliga-Dino ist.
Zweitbundesliga-Dino. Ja, der am längsten am Stück in der zweiten Liga befindliche Verein. Alles daran ist
herzlichen
gut.
Herzlichen Glückwunsch, ja. Allen drei Vereinen.
Ja, ich habe viel gelesen online. Alles Gute zum Klassenerhalt HSV.
Ja.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Und auch witzig, Oke Göttlich hat gesagt, er hat gratuliert oder, ja doch, gratuliert, weiß ich nicht, aber er sagte, er hat Holtby und Fiete Arp gratuliert.
Das habe ich mitgekriegt, ja.
Verein gefunden haben, mit denen sie aufsteigen konnten. Shots fired. Mhm.
Ja. Besonders, man muss ja ehrlich sagen, wenn man es rein sportlich einordnet, die beiden haben sich mit dem Aufstieg zu Abstiegskandidaten Nummer 1 in der nächsten Bundesliga-Saison gemacht.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja, aber also für Kiel ist eine also geile
bedeutet,
Erfahrung.
Bedeutet, dass Heidenheim drin bleibt.
Das könnte
oder Relegation.
Da sehe ich Bochum. Okay. Aber das ist ein bisschen weit vorgegriffen, weil wir haben ja noch eine Relegationsentscheidung in der Bundesliga zu treffen, weil wir brauchen ja noch einen Gegner für Düsseldorf.
Ja, dann müssen, wollen wir jetzt reingehen?
Hätte ich jetzt gesagt, es wäre der Ansatz meiner Überleitung gewesen, aber unbewusst tatsächlich.
Ja, ja, bleibt spannend. Und ich habe vor 2 Wochen gesagt, Union geht in die Relegation. Zack!
Du bist dicht dran. Du bist ganz dicht dran.
Sind fast da. Also tabellarisch sind sie da. Und ich glaube, sie werden auch nach dem Wochenende da sein, weil sie einfach nicht gewinnen werden.
Ich kann es mir vorstellen, dann ist Union Berlin aber auch selber schuld. Also ich habe es ja letzte Woche in der 2-Minuten-Folge schon gesagt. Nenad Belica ist nicht mehr Union Berlin Trainer. Das ist besser als alles. Aber Union Berlin hat von den letzten 8 Spielen unter der Belica nur 1 gewonnen. Und dadurch haben sie sich überhaupt in diese Situation wieder manövriert, um dann in Anführungsstrichen am 32. Spieltag gegen Bochum zu spielen und es in der eigenen Hand zu haben, es abzuwenden. Und dann am Spieltag drauf gegen Köln zu spielen.
Ja, und stell dir jetzt mal vor, also
wenn die beiden Spiele gewinnen, ist gar nichts los. Aber dann kommt der Fortuna und die Geschichte Fußball.
Ja, stell mal vor, Freiburg gewinnt mit 2 Toren Unterschied und Köln gegen Heidenheim auch.
Ja, dann steigt Union Berlin direkt ab.
Ja.
Ja.
Das wäre verrückt.
Das wäre super verrückt. Aber sowohl, also das Ding ist die Konstellation und die Spiele sind ja so, für die jeweiligen Gegner der Mannschaften, die da unten drin stehen, geht es auch noch um was. Weil die, je nachdem, wie die jeweils spielen, auch noch eine Chance haben, gegebenenfalls international zu spielen, weil die sich ja in Position bringen müssen, abhängig davon, wie Champions League und DFB-Pokalfinale ausgehen.
Ja, Freiburg geht um Conference League, glaube ich. Mhm. Und Hoffenheim spielt gegen Bayern.
Ja.
So, da wird wahrscheinlich nichts zu holen sein. Gut, Bochum gegen Bremen. Ja, Bochum ist eigentlich so gut wie raus.
Glaube ich auch.
Kann mit Pech können sie wieder auf dem Relegationsplatz schlittern.
Bochum hatte das Problem, dass sie 5 Stück von Leverkusen gekriegt haben wegen Torverhältnis.
Ja. Mainz und wenn Mainz und Union gewinnt.
Mhm.
So, aber Mainz spielt gegen Wolfsburg.
Das gewinnt Mainz.
Das kann, sag ich dir, wie es ist. So sein. Sie haben ja am Wochenende auch
den glorreichen BVB besiegt.
Ich sag mal so, Dortmund hat sich einen Urlaubstag gegönnt.
Ja, da müssen wir gleich
Flexi-Day,
da müssen wir gleich dezidiert. Ja, wir haben die Vacation gemacht.
Ja, Vacation in Mainz.
Weiß ich nicht, ob ich Vacation in Mainz machen würde, aber Felix Nimtscher fand es ganz gut, aber da müssen wir gleich dezidiert nochmal drüber sprechen. Wenn wir das aufgeschlüsselt haben, weil ich glaube, du hast recht, Union Berlin wird in diese Relegation gehen, wobei ich geneigt bin. Ich habe am Wochenende Konferenz geguckt und irgendwann hatte ich so eine Eingebung und habe auf Einzelspiel Union Berlin gegen Köln gestellt, weil dieses Spiel eine ganz eigene Geschichte und Energie entwickelt hat, was ja dazu geführt hat, dass Köln einen 2-0 Rückstand gedreht hat und dieses Spiel gewonnen hat. Ja. Und ich glaube, Köln hat jetzt das Momentum, was du brauchst, in so einer Situation, um ein Wunder zu schaffen. Und Union Berlin hat das durch die beiden irrational zustande gekommenen Niederlagen gegen Bochum und Köln nicht.
Ja, also das ist, also ist kein safes Ding, ne? Nee. Und gut, Heimheim, letztes Heimspiel zu Hause, für die geht's,
ich weiß in nicht. In der ganz, ganz großen Theorie um Europa, aber das
ist super nach 8. Platz für Europa?
In bestimmten Konstellationen ja. Das ist aber abhängig davon, wie Champions League Finale und Euroleague ausgehen. Weil wenn der BVB die Champions League gewinnt, dann geht Frankfurt ja in die Champions League und nicht in die Euroleague.
Ja.
Und dann würde,
ach, dann würde der
Freiburg
der,
in die Euroleague gehen und der Achte in die Conference League.
Ja. Ah, okay. Also geht es theoretisch darum auch noch um etwas?
Deswegen sage ich ja, das ist für die relevant, möglichst gut abzuschneiden, um sich in Position zu bringen für diese Eventualität, dass sich das nochmal durch diese komplizierten Regelungen verschiebt.
Ja.
Weil wir ja eben den Koeffizienten-Spot haben und Dortmund ja sicher Fünfter ist.
Ja.
Und dadurch Dortmund ja sicher in der Champions League ist, aber das dann abhängig davon ist, ob sie als Fünfter über die Jahreswertung in die Champions League gehen oder als Champions League-Sieger. Und dann würde entsprechend der Sechste nachrücken.
Ja, das wäre wild.
Dann würde Frankfurt mit 46 Punkten Champions League spielen.
Und was ist, wenn Leverkusen die Euroleague gewinnt? Kriegen wir noch einen Platz?
Ich glaube tatsächlich ja, aber Conference League dann noch.
Conference?
Also nee. Wenn Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt. Weil dann geht der ja an die Liga, der Platz, weil Leverkusen schon international spielt.
Ja, aber was ist, wenn Leverkusen die Euroleague gewinnt? Der Sieger Euroleague ist ja auch automatisch qualifiziert für die Champions League, oder nicht?
Ja, grundsätzlich schon.
Ja.
Aber Leverkusen erreicht ja die Champions League über die Liga sowieso.
Ach so, okay.
Ja, und ich glaube, das ist...
Also würde nur sein, wenn Leverkusen in der Liga Sechster wäre.
Genau.
Das wäre auch wild.
Ja, das wäre komplett verrückt. Das wäre richtig verrückt. Aber das war ja der Grund, weil Frankfurt ist in dem Jahr, wo sie die Euroleague gewonnen haben, ja Elfter geworden am Ende oder Neunter. Also sie waren ja nicht so gut, haben dann aber Champions League gespielt.
Ja, stimmt.
Haben es bis in die K.O.-Phase gegen Neapel geschafft.
Ja.
Aber auf jeden Fall ist das noch in der Tabelle relativ kompliziert und da ist für manche Mannschaften, wo man aktuell noch nicht damit rechnet, noch was drinne. Aber lass uns ganz kurz das Abstiegsthema abschließen. Wenn wir das Ganze jetzt predikten, dann sag ich dir ehrlich, ich erweitere deine Bold Prediction von vor ein paar Wochen, als ich gesagt habe, Gladbach geht in die Relegation und du hast gesagt, Union geht in die Relegation. Ich sag jetzt, Union Berlin steigt am Wochenende direkt ab.
Nein, Köln steigt direkt ab in Union Relegation. Wer? Also, doch, ist so. Union Düsseldorf Relegation.
Okay, das wird aber spannend. Da freue ich mich schon auf die Relegationsfolge. So nehme ich
spannender ab. Wäre Köln gegen Düsseldorf.
Boah, Köln gegen Düsseldorf.
Stört den nicht so mögen, aber nee.
Köln gegen Düsseldorf wäre das Geilste, ja. Aber ja. Jetzt lass uns mal zum Vacation Day in Mainz kommen. Was war da denn los? Aber war es wichtig? Also mir war es völlig egal. Das war auch irgendwie erwartbar.
Ja, das war völlig egal. Also ich war klar, dass da keine gute Performance bei rausspringt.
Einmal das. Danach wurde ja relativ groß über Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Ganz ehrlich.
Aus Bochum, ja.
Aus Bochum unter anderem und so ein paar Medien haben das aufgegriffen. Ich fand ganz ehrlich, das war nicht so viel Wettbewerbsverzerrung. Also Dortmund hat eine relevante Mannschaft aufgestellt, wo du eigentlich erwarten kannst, dass die Mainz schlagen können. Du hattest Marco Reus drinne, du hattest einen Moukoko drinne, der sich beweisen will, du hattest einen Nemtschar drinne, du hattest einen Niklas Süle als verdienten und zu rechten Kapitän dieser Mannschaft. Ist immerhin der Topverdiener beim BVB.
Mit Kobel.
Mit Kobel, der Topverdiener. Weiß ich nicht, was das mit der Mannschaft aussagt, aber was ich damit sagen will, die war nominell für mein Empfinden gut genug besetzt, um die Spiele gewinnen zu können.
Natürlich war sie gut genug besetzt, aber ich glaube einfach, die Luft war raus, ne? Auch bei den Spielern. Ist natürlich schade, weil die sich dann auch in Positionen hätten spielen können für andere Vereine, gerade Niklas Süle, aber auch in Youssoufa Moukoko, wo ich nicht glaube, dass der über die Saison hinaus bei Dortmund spielt.
Kann ich mir inzwischen auch nicht mehr vorstellen. Dass das, glaube ich, so eine Verbindung ist, die sich dem Ende nähert, weil man da, glaube ich, unterschiedliche Erwartungshaltungen in der Geschwindigkeit der Entwicklung hat.
Genau. Ja, also ich habe es zum Glück nicht sehen müssen können. Was soll ich sagen? Es ist halt das Champions League-Tief.
wahrscheinlich schon.
Die Emotionen waren am Anschlag oder vielleicht drüber. Ja, dann bist du halt mal in Mainz nicht so motiviert.
Nee, da ist dann wahrscheinlich einfach, da fehlt dann die Spannung, wenn du vorher nur große Spieler hast. Und ein Gruder ist zwar talentiert, aber kein Mbappé.
Nee,
ist das, auch nicht. Das ist dann so. Aber ich habe da direkt, während das Spiel noch lief, in unsere Fußballgruppe geschrieben, ich bin mir sicher, dass Dortmund jetzt die Champions League gewinnt.
Ja, kann sein, ne? Also nächstes Wochenende, da wird nochmal richtiges Feuerwerk abgerissen.
Letzter Heimspiel von Marco.
Ja, genau. Da wird es bestimmt auch noch eine geile Choreo geben.
Da wird es richtig krasse Choreo geben.
Ja, da sind nochmal, also das nochmal zu Hause ist was anderes. Da spielen sie auch gegen Darmstadt.
Das wird auf jeden Fall ein Spiel, wo sehr viel dafür getan wird, dass Marco Reus ein Tor schießt.
Ja.
Sehr, 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 sehr viel. Und ich hoffe ein bisschen, er macht den Mehmet Scholl.
Was hat der Mehmet Scholl gemacht?
Der hat in seinem letzten Profispiel 2007 gegen Mainz ein Tor von außerhalb des 16ers gemacht. Weil, wenn Marco Reus ein Tor von außerhalb des 16ers macht, ist er der Bundesligaspieler mit den meisten Toren außerhalb des 16ers.
Wow.
21.
Wow.
Oder, immerhin, finde ich, kann man mal.
Ja, vielleicht einen Freistoß.
Sehr, sehr, sehr gerne. Würde ich ihm persönlich gönnen. Letztes Thema gibt's? Bundesliga. Müssen wir noch was zu Leverkusen sagen?
Ja, weggeballert.
Ja, die haben Bochum hergespielt, das muss man so sagen. Da hast du richtig gesehen, die haben mit dem Doppelschlag vor der Pause alles klar gemacht und dann haben sie Bochum so lange müde gespielt, bis sie auseinandergefallen sind. Die waren auch noch ein Mann weniger und dann haben die dir noch drei eingeschenkt.
Ja.
Und Josip Stanisic macht das unwichtigste Tor für seine Verhältnisse der Saison. Das war sein wettbewerbsübergreifender 4. Saisontreffer. Seine anderen drei, richtungsweisendes 1-0 gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber zur Meisterschaft.
Stimmt.
Im Topspiel. Zweites Tor, 97. Minute gegen den BVB zur Erhalt der Ungeschlagen-Serie.
Stimmt.
Drittes Tor, 97. Minute gegen AS Rom zur Erhalt der Ungeschlagen-Serie.
Stimmt.
Ja. The Eternal Josip Stanisic. Ich sag dir ehrlich, einer für Bayern.
Ja, aber der möchte in Leverkusen bleiben.
Das ist eben die Frage. Ich habe auch Rufe gehört, Josip Stanisic zur EM. Ich kann alle beruhigen, der fährt sicher zur EM, aber der ist Kroate.
Ja. Nee, ansonsten war schon ein bisschen langweiliger Spieltag, ne? Viele 1-1.
Ja, es ist auch ein bisschen irgendwie, also es gibt noch so lebenserhaltende Spannung in der Bundesliga, aber viele Sachen sind dann doch schon entschieden. Wir haben irgendwie Mitte Mai, das Wetter ist gut, alle sind so ein bisschen so, wo es nicht um alles geht, die Spieler nähern sich irgendwie so dem Saisonende, das trudelt alles so ein bisschen aus. Es gibt auch schon Spieler, wo ich sage, da ist vielleicht mir die letzte Spannung da, weil die gedanklich sich Richtung EM orientieren.
Oder Sommerurlaub.
Oder Sommerurlaub und dann nimmt man das so mit. Also, wo für uns die heiße Phase beginnt, im Podcast-Sommer, geht's für viele Spieler auf nach Ibiza aufs Schlauchboot.
Ja. Oder nach Mykonos.
Oder nach Mykonos, stimmt.
Irgendwo in Clubs. Irgendwo ins Warme. Aber noch erwähnenswert, Verabschiedung Christian Streich.
Stimmt,
letztes Heimspiel gewesen.
Als letztes Thema. Und natürlich hat dieses Spiel irgendwie, ich sag mal, also das Spiel und das Drumherum Symbolcharakter.
Weswegen?
Drei Sachen. Erstmal ist es ein bisschen bezeichnend, dass Freiburg so ein bisschen den Faden verloren hat, nachdem Streich seinen Abschied verkündet hat, weil die doch sehr, sehr stagnieren in den Ergebnissen.
Aber auch schon so ein bisschen die ganze Saison. Die haben mal gut, mal schlecht.
Ja, so phasenweise, aber jetzt die letzten 7-8 Spiele ist das nicht mehr so viel. Dann bist du natürlich klar spielbestimmt gegen Heidenheim, machst aber nicht das zweite Tor, was komplett zur Saison passt.
Klassisches Heidenheim-Spiel?
Komplett klassisches Heidenheim-Spiel. Hat nicht sogar Beste oder Kleindienst das Tor gemacht?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht, ist auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Was aber viel wichtiger ist, ist die Szene danach, nach Christian Streichs Ehrenrunde.
Wesser hat das Tor gemacht.
Ja, kann er auch machen. Ist okay. Ja. Christian Streich läuft seine Ehrenrunde. Danach hast du den Flitzer, der aufs Spielfeld rennt, von den Ordnern zurückgehalten wird. Und was macht Christian Streich?
Geht hin und umarmt ihn.
Ja, das war für mich so die typische Christian Streich-Szene, wo, also, da kam alles für mich zusammen, was den Menschen Christian Streich auszeichnet und was er für die Region und den Verein bedeutet.
Ja, normalerweise müssten die dem da, ne, also möchte er wahrscheinlich nicht.
Da wird er sich mit Händen und Füßen gegen wehren. Ich weiß, wo du hin willst, Richtung Statue, ne?
Ja.
Oder denk mal. Ich habe eine andere Idee. Das heißt ja Europaparkstadion.
Ja, wird das auch heißen, weil Geld
das,
und so.
Das kostet Geld, aber vielleicht könnte man ja sagen, dass dieses Europaparkstadion an der Christian-Streich-Straße 1 ist.
Ja, irgendwie sowas. Das habe ich auch drin überlegt. Oder Trainingsgelände, irgendwie, irgendwas muss, also wird es da wahrscheinlich geben, wird jetzt ja auch gegen werden, aber es ist schon, was der da geleistet hat, ist schon echt, ist Wahnsinn. Natürlich ist er das nie alleine gewesen. Wird er, ist er auch, also betont er auch immer wieder. Ne? Er hat immer Spieler zur Verfügung, die ihm gnadenlos gefolgt sind. So, das darf man auch nicht vergessen.
Wo Freiburg auch viele von selber entwickelt hat. Ich denke ja nur an Matze Ginter, der im besten Fußballeralter sich bewusst dafür entschieden hat, zurück nach Freiburg zu gehen.
Ja.
Um nochmal für Christian Streich seinen A-Jugendtrainer zu spielen.
Ja, und hier Christian, ist er auch Christian Günther?
Ja.
Ja.
Fährt ihr zu EM?
Nein.
Nein.
Und wer läuft dann noch so rum?
Es gibt doch ein paar mehr und es gibt ja auch ein paar Spieler, die... Ich sag,
Merlin Röhl.
Merlin. Dein Merlin. Aber es gibt ja auch Spieler wie Höfler zum Beispiel oder wie ein Grifo, der halt zweimal weg war, immer wieder nach Freiburg zurückgekehrt
und nur
ist.
Nur in Freiburg hat er funktioniert.
Und in Freiburg hat er richtig gut funktioniert, ja.
Ja. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, die Heidenheimer Fans haben so einen Spruchband gemacht, so mit Danke Christian Streich, bist einzigartig, bla 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 und sowas. Fand ich auch gut. Und hier, Dings hat auch noch was gesagt hier.
Dirk Schuster?
Ja, genau.
Der ja sogar noch dienstälter ist als...
Dirk Schuster?
Frank Schmidt.
Frank
Ach du
Schmidt,
Scheiße.
Dirk Schuster.
Irgendwie merkt man, dass ich heute zu lange auf der Arbeit war. Ey.
Ja.
Mein Gehirn ist dekarbonisiert.
Ja. War das nicht auf der Blacklist?
Das ist auf der Blacklist, ja. Das ist jetzt für den Urlaub ist das gestrichen, ey.
Ja, was ist ein trauriger oder emotionaler Moment, aber ich glaube, der Christian, der braucht Ruhe.
Der Christian braucht Ruhe und der Christian wird auch sagen, Lebe geht weiter.
Lebe geht weiter.
Lebe geht weiter, aber er ist jemand, der Bundesliga nicht nur als Trainer fehlen wird, sondern auch als Mensch.
Als Mensch, absolut.
Um das nochmal abschließend zu sagen, vielleicht ist das ja auch kein Abschied für immer. Vielleicht sieht man ihn ja nochmal auf der Bühne Bundesliga.
Ja, ich würde ihn auch gerne beim DFB als Head of
Nachwuchsfußball?
Nee, Head of Werte haben.
Oh, das wäre natürlich vielleicht auch als Werte-Officer.
Ja, genau.
Wäre er auf jeden Fall der richtige Mann für. Und jemand, der mit guten, einordnenden Worten solche Dinge vermitteln kann.
Ja. Ja.
Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
Gut. Erste Bundesliga können wir einen Haken machen.
Zweite Bundesliga können wir auch Haken machen. Newsroom haben wir. Wir können in Flieger.
Ja, ab in Flieger, aber wo wollen wir hinfliegen? Da ist nicht so viel los international.
Nee, weil die meisten Sachen sind ja auch irgendwie schon entschieden.
Ja, außer in England.
Außer in England, da wird es nochmal richtig spannend. Da könnte heute Abend eine Vorentscheidung fallen, wenn Manchester City gegen Tottenham gewinnt. Aber Arsenal London tut ja alles dafür, um es möglichst spannend zu halten. Was sogar so weit geht, dass sich die Arsenal-Fans nach Nord-London getraut haben und vielleicht ein bisschen Feuerwerk vom City-Hotel gezündet haben. Der Klassiker.
Ah, der Klassiker, ja.
Aber was mich natürlich freut, unabhängig vom Titelrennen, schlittert Chelsea nach Europa, lese ich da.
Ja!
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 Ich bin doch bereit, ich bin doch da!
Ja, es ist möglich.
Es ist nicht komplett abwegig. Ich sag mal so, wir als Blues verdanken alles Monsieur Cold Palmer, ey.
Ja, ja, also...
Also ohne Cole, der cold ist, wäre gar nichts los, ey. Da wird Chelsea komplett cold.
Ja, aber ist die Frage, die spielen gegen... Wo habe ich das denn hier? Gegen
Bournemouth.
Bournemouth, nicht aussprechen, ne? Es ist immer,
Sieg!
Ja, aber...
4-1.
Die sind... Ja, ist ja gut. Ja. Sie sind auf Brentford angewiesen gegen Newcastle.
Ja, Palmer Viererpack.
Ja, bringt nichts, wenn Newcastle, wenn Isaac auch einen Viererpack macht, weißt
ja,
du?
Ja, das ist wahr. Es wäre aber ehrlich gesagt auch nicht verdient, muss man ehrlich sagen. Es zeigt aber, dass vielleicht eine kleine Entwicklung bei Chelsea London über die Rückrunde stattfindet.
Ja. Und in Deutschland hat der 7. Platz ja ausgereicht.
Ja. Das kommt auch noch dazu. Aber bevor wir hier groß in das Meisterschaftsfinale kommen von City und Arsenal, hat sich gestern Abend Liverpool formal zum zweiten Mal ganz offiziell verabschiedet. Ich hatte es gar nicht mitbekommen, ich habe es nur bis zum 3-1 verfolgt und dann haben die wieder kurz vor Schluss zwei Gegentore gekriegt. Und ich werde am Ende nicht ganz so schlau aus Jürgen Klopps 10 Jahren in Liverpool. Es sind nur 9, ich weiß.
Er hat immer irgendwie gute Saisons gespielt, aber sehr oft titellos gewesen, ne?
Ja.
Champions League hat er einmal, Meister 2.
Ein. Ja, FA Cup, 2 League Cups und irgendwie ein paar Community Shields.
Ja, ist nix.
Es ist aber so, Fun Fact, wenn du 4 Ergebnisse aus über 400 Spielen, die er Liverpool betreut hast, änderst, wandelt sich das in 3 Meisterschaften, 3 Champions League Titel um. Es sind 4 in knapp über 400 Spielen. Das ist halt auch ein bisschen Schicksal. Und es ist auch Schicksal, dass du in einer Saison 97 Punkte holst und City holt 98.
Ja.
Also da ist auch viel Unglück bei, was das nicht spälern soll. Aber unterm Strich, wenn man nach 9 Jahren Bilanz zieht, rein an Titeln, ist es ein bisschen dünn. Ich glaube, ganz, ganz viel Vibe.
Ja, sehr, sehr, sehr viel Vibe. Ich glaube, hat Chelsea nicht in der Zeit sogar mehr Meistertitel geholt?
Nee, Chelsea hat auch noch einen geholt unter Conte 2017. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Okay. Weil in den letzten 7 Jahren 6-mal City. Ich habe City jetzt schon den von diesem Jahr gegeben, weil ich habe da irgendwann aufgehört dran zu zweifeln.
Ja, ich glaube. Also
es ist halt einfach diese Konstanz und Dominanz, die die City hat, die die Premier League zur Farmers League gemacht hat. Es ist leider ein bisschen so. Und weiß ich nicht, wollen wir Jürgen Klopp bei Liverpool jetzt schon ganz groß einordnen? Oder warten wir dann noch bis nach der Saison drauf?
Wie meinst du ganz groß einordnen?
Naja, die Meisterschaft kann er nicht mehr holen. Die Euroleague haben sie zu Hause gegen Bergamo liegen lassen. Den Carabao Cup haben sie geholt. Also ein Titel nimmt er mit in der letzten Saison. Aber man hat sich auch in der 121. Minute im FA Cup Viertelfinale von Man United wegeiern lassen. Also unterm Strich fasst diese Saison eigentlich komplett Jürgen Klopps 9 Jahre zusammen, wenn man rein auf die Ergebnisse guckt.
Ja, fast das. Ist ein bisschen ärgerlich. Man gönnt ihm ein bisschen mehr, aber ist leider so. Ja, mein Gott, die machen ihn trotzdem alle lieb.
Am Ende ist Jürgen Klopp aber immer noch der Trainer, der die Champions League gewonnen hat mit Liverpool. Und er ist der Trainer, der nach 30 Jahren die Meisterschaft zurückgeholt hat nach Liverpool. Das nimmt ihm keiner weg.
So. Und
er hat zwar nur eine Meisterschaft geholt, aber dafür wahrscheinlich die emotional aufgeladenste, die du im europäischen Fußball hättest holen können.
Ja, absolut. Und hat Liverpool wieder in die Möglichkeit gebracht, Titel zu gewinnen. Das muss man, darf man ja auch nicht vergessen.
Und er hat das Liverpool, ich würde sogar noch weitergehen, wieder eine europäische Spitzenmannschaft gemacht.
Ja.
Weil, ja, du hast nur ein Champions-League-Finale gewonnen, aber du hast ja 3 erreicht.
Ja, genau.
So 3 Champions-League-Finals erreichen.
Du bist wieder wer im europäischen Fußball.
Das ist wahrscheinlich die richtige Formulierung.
Ja, und das waren sie ja davor nicht. Davor war die Gefahr, dass sie in die Bedeutungslosigkeit abrutschen, dass sie wie der kleine Bruder in der Stadt zum FC Everton werden.
Die Gefahr gab es so vor 10, 12 Jahren wirklich mal, weil da waren Everton und Liverpool überraschend dicht aneinander dran. Das hat sich dann erst wieder so ein bisschen geändert mit Brendan Rodgers, der ja mit Liverpool auch einmal fast Meister geworden wäre. Das war diese überragende Luis Suarez-Saison.
Ja.
Aber eben nicht geschafft. Und das hat dann erst Jürgen Klopp geschafft. Und der dafür gesorgt hat, dass Liverpool eben schlussendlich nicht Gefahr läuft, vielleicht sogar aus den Top 4, die inzwischen ja eher eine Top 6 sind, in England rauszufallen, sondern wieder festes Mitglied zu werden und über Jahre wirklich die zweite Kraft in England zu sein.
Ja, absolut. Absolut. Sonst in England gibt's nichts so.
Nee, Bold Prediction, wer wird Torschützenkönig? Cole Palmer oder Erling Haaland? Vier Tore sind dazwischen.
4 Tore sind dazwischen?
Ja.
Warte mal.
Es müssten 26 oder
25, 26.
21. Ja,
Haaland hat noch 2 Spiele, Haaland.
Ja, das wäre doof zu sagen, aber ich sag trotzdem Cole Palmer. Die haben beide am Ende 25, die teilen sich das Ding.
Okay.
Ja. Fun Fact, einziger Asiate, der Torschützenkönig geworden ist in der Premier League?
Heung-min Son?
Ja.
Ja, gut.
Super. Und Fun Fact, Pierre-Emerick Aubameyang ist auch mal Torschützenkönig geworden in der Premier League.
Boah, Basel, ne?
Ja.
Stark.
Muss man so sagen. Man sieht schon, wir sind in den Side Facts. Wollen wir noch nach Spanien? Da ist das Wetter nicht zwingend besser als bei uns gerade. 25 Grad, Sonne. Die Spezi schmeckt, ihr könnt es wahrscheinlich sehen, wenn ihr die Folge auf YouTube guckt, dass ich da ab und zu mal auf die Fensterbank greife.
Ja, Spanien müssen wir nicht. ist eigentlich alles so gut wie safe. Also Real Madrid ist Meister, Barca ist Dritter, glaube ich.
Girona.
Zweiter, darf aber wahrscheinlich nicht in der Champions League starten.
Am Ende dürfen die ja Champions League starten. Das sagen die jetzt alle und drei Tage bevor das Ding ist, wir haben da ein Schlupfloch gefunden.
Ja, das denke ich auch.
Jetzt hundertprozentig.
Atletico Vierter, Bilbao wahrscheinlich Fünfter.
Ziemlich sicher, ja.
Sechster Betis und Siebter San Sebastian, wenn ich richtig im Kopf habe. Und San Sebastian, also können auch nicht mehr Siebter, Sechster werden und so. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht mehr.
Alles durch.
Italien, auch alles durch. Auch nur ein bisschen spannend, wer noch den letzten Champions League und Europa League Platz bekommt. Rom und irgendwer noch. Wer ist Vierter? Bergamo oder ja. Bologna?
Bologna. Bergamo ist Dritter, glaube ich sogar.
Ja, die streiten sich. Aber naja.
Nee, gar nicht wahr. Bergamo ist Fünfter oder Sechster. Ja, weil ja. Juve ist noch Dritter.
Ja, irgendwie sowas.
Inter, Milan, Juve, Bologna, AS, Bergamo.
Ja, irgendwie sowas. Eigentlich können wir noch mal eine kurze Recap machen von der Champions League.
Da wollte ich doch hin. Das ist doch mein letztes Thema, was ich für mich brauche, weil wir haben noch nicht so viel über die Champions League gesprochen. Wir haben das Hinspiel von Bayern gestreamt auf Twitch. Schaut da gerne vorbei. Link in der Folgenbeschreibung. Wir haben das Rückspiel vom BVB gegen PSG gestreamt. Und wir haben Terzic Magic erlebt, weil PSG hat einen Vertrag mit dem Aluminium geschlossen. Und ganz ehrlich, das war mehr Glück als Verstand. Und ich sag dir ehrlich, der Fußballgott mag keine Scheichklubs.
Nee, ich liebe den Fußballgott dafür.
Ja, zu Recht, vollkommen zu Recht.
Aber was heißt mehr Glück als Verstand? Ja, jein. Oh. Ja, da war die Spezi.
Ja, Prost.
Also mehr Glück, jein. Also,
das war auch keine schlechte Leistung vom BVB.
Nee, ich wollte
sag dir ehrlich, sagen, hätten die Schüsse, ein Tor gemacht, wäre vorbei gewesen.
Ja, dann wäre es absolut vorbei gewesen. Aber es war auch nicht so, dass du so hundertprozentige Torchancen hattest. Also verteidigen musstest. Die Schüsse waren immer von weiter weg.
Ja, das stimmt. Die sind dann also schwer inhaltlich zu verteidigen. Ja, weil ich denke an das Ding von Nuno Mendes. Das war so irgendwie 20 Metern. Dann hattest du dieses Fund von Vitinha. Das eine war so ein Außenpfosten-Ding von Saïre Emery. Ja, fair enough, nehme ich mit.
Und der eine aus dem 16er, den Kobel dann noch gut hält.
Ja, genau, von Mbappé, aber auch scheiße zurückgelegt war.
Da spreche ich aber auch nicht von Glück, da spreche ich von Können von Kobel.
Ja, aber guck mal, aber der war erstmal scheiße zurückgelegt, dann hat Mbappé das Ding nicht richtig getroffen. Dann hat Kobel den stark gehalten und dann war so ein bisschen Fortuna bei, dass er so auf Ladde geht und dann hinten weg. Muss man auch sagen, das war jetzt eher so eine Zufallsprodukt Chance, wo alle versucht haben, sich irgendwie noch in die Situation zu arbeiten, aber das war jetzt nicht frei rausgespielt und ich mach den Darwin Núñez und semmel das Ding irgendwo hin.
Ja.
11% Großchanceverwertung. Darwin Núñez. Einer schwächsten Stürmer in Europa.
Genau.
Aber der spielt nicht Champions League, deswegen brauchen wir da nicht drüber reden. Heißt zwangsläufig, wir haben es vorhin schon gesagt, Abwehrschlacht, Mats Hummels holt Back-to-Back.
Man of the Match.
Man of the Match.
Aufgrund des Tores.
Gegen Franzosen, Kopfballtore, Mats Hummels, ist ein Match.
Aber er hat es ja noch...
Er hat es erklärt.
Und da merkst du, dass sein Gegenspieler noch keine 15 Jahre Bundesliga oder Profifußball auf dem Buckel hat.
Nee, sein Gegenspieler war Saïre Emery. Der ist halb nee, so alt wie er.
Nein. Das war der junge Innenverteidiger, der Brasilianer.
Der hat ihn aufgenommen. Aber er hat Saïre Emery, glaube ich, weggeschubst. Auf jeden Fall waren das die beiden Jungen.
Ja, das war der Brasilianer. Der junge Innenverteidiger.
Ich glaube, Lucas Belmondi heißt er.
Ja, irgendwie so.
Ja.
Und da merkst du ja, okay.
Old Man Game.
Ja, genau. Das sind so die Kleinigkeiten.
Ja, es ist da im entscheidenden Moment sich Platz verschaffen und dann nickt er das Ding ein.
Ja, und irgendwer von den Hauptinnenverteidigern war doch verletzt bei PSG.
Kimpembe ist verletzt, Lucas Hernandez ist verletzt.
Genau, ja. Und gegen die beiden wäre es vielleicht eher nicht so gelaufen.
Nee, auch gegen Kimpembe vielleicht.
Ja, ich vielleicht.
Aber gegen Lucas Hernandez wahrscheinlich nicht.
Der hätte dich nämlich weggeschubst.
Ja.
Und gebissen.
Der ist qualitativ nämlich gar nicht so schlecht, wie er immer dargestellt wird. Halt nur den Großteil seiner Karriere verletzt.
Ja. Damit 2-0, 2-mal gewonnen. Geil. Einfach nur geil.
Zu Recht im Champions League-Finale. Und wir haben ja auch die Story, die ja so ein bisschen bezeichnend ist für Marco Reus' Karriere. Sein letztes BVB-Spiel ist das Champions-League-Finale. Das ja. Kannst du ja nicht schöner scriptwriten. Ich sag dir aber ganz ehrlich, jetzt im ganz kurzer Vorblick, es gehört auch zu Marco Reus' Karriere,
dass er große, also keine Pokale kriegt.
Dass er dieses Spiel verliert. Es ist, so hart es auch klingt.
Leider ja.
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
Wollen wir jetzt noch, wir müssen ja auch noch über das andere Spiel
sprechen. Wir haben den Finalgegner.
Ja.
Und das sind, wie immer, muss man ja eigentlich sagen, die letzten 10 Jahre fast, die Königlichen von Real Madrid, die, Fun Fact, wenn sie im Finale waren, noch nie verloren haben. Das muss man auch sagen. Es ist das 15. Champions League-Landesmeisterpokalfinale für Real Madrid. Und sie setzen sich durch gegen Bayern München, die bis zur 88. Minute eigentlich im Champions League-Finale standen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dieses Spiel gesehen. Und ich bin ja so ein bisschen emotional befangen. Hier, ne, Bayern-Trikot, wenn ihr es auf YouTube guckt. Aber ich hatte nie Zweifel, dass Real weiterkommt. Ganz komisch. Also ich wusste, dass genau das passieren wird, was passiert ist. Und das hat mir einen inneren Seelenfrieden gegeben. Ich war weder irgendwie aufgeregt bei dem Spiel, ich war weder nervös. Es war einfach für mich so, nee, das ist so.
Das ist so.
Das ist nicht,
gehört auch so.
Genau, das ist nicht Bayerns Jahr. Und es wird so kommen. Also ich war emotional darauf vorbereitet. Ganz, ganz komisch. Ich wusste einfach, dass es passiert.
Und mein Player to watch.
Das wollte ich nämlich auch noch sagen.
Rossellu,
Spieler der Saison.
Ja, eigentlich jetzt schon.
Mindestens. Also er hat zumindest ein Case. Und seine Scorer sind ehrlich gar nicht so schlecht. Wir haben nämlich nachgeguckt, 16 Scorerpunkte diese Saison. Und alle 105 Minuten ist er an einem Tor beteiligt.
Ja, das ist gut.
Das ist gar nicht so schlecht.
Natürlich gibt es bei Real noch bessere.
Ja, aber er ist ja nur der Rotationsstoßstürmer. Und Rossellu hat ja in der Vergangenheit bei Hannover 96 in der TSG Hoffenheim, ne? Also,
ja.
Da muss man ja auch immer einordnen, wo der Mann herkommt.
Ja. Das ist so verrückt.
Ja. Das ist auch so eine, der ist 34. Da war man zwischenzeitlich überrascht. Oh, der ist doch erst so, noch so jung. Und krass, der spielt nur Profifußball. Ah, okay, jetzt spielt er bei Real Madrid.
Ja.
Also kommt er ja auch her aus der Jugend. Aber die Reise von Rossellu ist bemerkenswert. Und natürlich ist es auch eine typische Realgeschichte, dass die Sonnenspieler erfinden, dass der die beiden Tore macht. Weil wenn ich, also ich habe nicht die Fantasie, dass ein Erik-Maxim Choupo-Moting das gleiche für Bayern tun
Nein,
könnte.
Nein, niemals im Leben.
Nee, das geht nämlich nicht.
Und weißt du, was das Witzige ist? Beim letzten Finale von Real Madrid war Rossellu schon im Stadion.
Als Fan.
Ja, du bist ja als Spieler einfach da. Also so verrückt, so krank. Also auch geil für ihn, dass Mega er dafür Story. Sorgt, dass die im Finale stehen. Er wird da wahrscheinlich Story. Nicht spielen, aber er hat dafür gesorgt.
Ja, also er hat dann aber seinen nicht existierenden
maßgeblichen Anteil. Maßgeblichen Erfolg, wenn die Zweiter werden.
Ja. Ja.
Das hast du ja gesagt. Aber ja, Finale, was sagst du zur Situation mit dem Schiedsrichter?
Also mal alle ein bisschen entspannen. Das war ein bisschen sehr konstruiert am Ende.
Sehr konstruiert?
Ja, also das Aufgerege.
Nee.
Fandst du nicht?
Ich weiß nicht, es wurde ja noch nicht aufgelöst zu 100%, ob es Abseits gewesen ist oder nicht.
Ja, es war ja angeblich schon gepfiffen. Also ich...
Aber normalerweise
ist... Ich habe mir nicht mit meinem Seelenfrieden gemacht, so.
Ja, aber normalerweise ist es so, der Schiedsrichter darf da nicht abpfeifen. Und der Schiedsrichter, der sollte das, glaube ich, EM-Eröffnungsspiel leiten. Jetzt nicht mehr.
Ja, der hat das WM-Finale gepfiffen.
Ja.
Also, es ist ja grundsätzlich auch ein sehr profilierter, guter Schiedsrichter. Na, schwierig. Den muss man jetzt vielleicht ein bisschen aus der Schusslinie nehmen.
Ja.
Und besonders aber, da das EM-Öffnungsspiel auch Deutschland beinhaltet.
Ja, ist besser so. Ja, aber normalerweise krasse Fehlentscheidung darf nicht passieren. Also, auf dem Niveau im Halbfinale.
Letzten Aktionen des Spiels,
ja,
das macht
genau.
Es wahrscheinlich noch ein bisschen
und,
mehr aus.
Ja, genau. Und es wäre die Verlängerung gewesen. Gut,
der Bayern niemals überstanden.
Niemals, weil auch...
Warum hat Harry Kane ausgewechselt? Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden.
Der Rücken. Der konnte nicht mehr.
Der hatte Rücken. Also, ja, sorry.
Tuchel hat im Interview gesagt, alle vier Spieler vorne wollten raus, weil die nicht mehr konnten. Und dann weißt du ganz sicher, safe, dass du die Verlängerung nicht überstehst.
Dass du die Verlängerung nicht überstehst. Also Harry Kane ist ja ein Spieler, der gesamt auf seine Karriere so gut wie nie verletzt ist, fast keine Ausfallzeiten hat. Ich tue mich trotzdem schwer damit. Also man soll auf seinen Körper hören. Ich glaube jetzt mal die Story, ich glaube auch mal Harry Kane. Aber Alter, das ist ein Champions-League-Halbfinale im Bernabeu. du bist, Alter, du bist vorne. Also es gibt kein wirklich größeres Spiel und keinen größeren Moment. Also wenn du ansatzweise dich noch bewegen kannst, Spiel, ja, schlepp dich da irgendwie durch. Deswegen muss es schon signifikant gewesen sein, wenn die Stage und das Adrenalin da nicht mehr reicht.
Ja. Aber lass uns kurz über das Finale sprechen. Am 1.6.
Ja, ich habe jetzt den Contentplan nicht da, aber gibt natürlich eine Special-Folge. Ich bastel schon am Intro.
Wie hoch schätzt du die Chancen ein von Borussia Dortmund?
Boah, ich tue mich richtig schwer damit. Es kann zwischen 1% und 50 alles sein, weil einfach dieser Edin Terzic-Faktor mich, also wir haben Explicit Tech auf dem Podcast, der fickt meinen Kopf. Dieser Edin Terzic-Faktor fickt meinen Kopf, weil du es einfach nicht rational predikten kannst. Du kannst nicht dahergehen und sagen, okay, ich vergleiche jetzt die Spieler, ich vergleiche die Duelle auf dem Platz, ich vergleiche das Realtaktische, ich vergleiche die Saisons, ich vergleiche den Weg in der Champions League. Also ich kann mir jegliches Parameter ausdenken.
Ich vergleiche beide Ex-Hannover 96-Spieler.
Genau, zum Beispiel das große Duell Füllkrug gegen Joselu.
Ja.
All das kann Edin Terzic aushebeln. Der kann dieses Spiel quick and dirty 2-1 gewinnen und er weiß selber nicht, wie das ging.
Ja, ich sag 35%. Rechne ich.
Das ist wahrscheinlich der gesunde Mittelwert, wo du am Ende rauskommst, so zwischen 30% und 35%, ne?
Ja.
Unter allen Faktoren, aber Real ist auf jeden Fall der Favorit und ich freue mich jetzt schon, das inhaltlich in der Tiefe aufzudröseln, weil das wird geil. Also letztes Jahr ging die Prediction-Folge fürs Finale, glaube ich, 40 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass alleine der Edin Terzic-Faktor annähernd an die 40 Minuten rankommt in der Diskussion.
Ja, jetzt schauen wir mal.
Schwer, ich bin schwer, schwer gespannt.
Ja, wir müssen noch Bundesliga tippen.
Das ist korrekt, ja.
Ah, nee, wir müssen noch kurz über Europa League sprechen. Bei Leverkusen.
Stimmt, ich hab's ja schon gesagt. Josip Stanisic, 97.
Minute. Wir haben in Dänemark geguckt zusammen und dann saßen wir da und dann 2-0 und dann wäre auch Verlängerung gewesen.
Ja, der Verlängerung. Und was war ich angefressen? Weil Leonardo Paredes, der ist ja einer meiner Top 5 Most Hated Spieler in Europa, ne?
Dass er zwei Elfmeter reingemacht hat?
Erstmal das, dass es ausgerechnet auch Paredes ist, weil Paredes, denke ich mir immer so, der hat Kreisliga-Niveau als Fußballer und kann hacken wie ein Champions-League-Sieger. Ja. Also wirklich, oh, den habe ich so gefressen, ey, der kann gar nichts.
Ja, aber als das 1-2 fiel, dann war alle so in Dänemark so, oh ja, schön, das sind sie ja weiter, toll. Ich so, nein!
Die Unbesiegt-Serie! Die Unbesiegt-Serie!
Hä, wie das denn? Ja, dann haben sie 49 ja. Spiele hintereinander nicht verloren. Wie? Ja, 49 Spiele.
Das ist wichtig, dass sie dieses Tor machen.
Die müssen, also, da habe ich nochmal erklärt, die haben jetzt noch am Wochenende ein Spiel, dann in der Bundesliga noch ein Spiel und nachdem noch das Finale und das DFB-Pokalfinale. Das sind noch 4 Spiele, die sie auch, also, davon müssen sie 2 gewinnen. Und das Rest können sie unentschieden spielen. Aber 4 Spiele, die sie nicht verlieren sollen. Und mit diesem, die müssen noch ein Tor schießen. Haben sie auch gemacht.
Haben sie auch gemacht. Erstmal, das Eigentor ist the most Leverkusen is unbeatable Eigentor, was es gibt.
Ja.
Weil ich weiß nicht, was der Keeper da macht. Mancini kriegt das Ding ins Gesicht und der Ball geht rein. Ja. Was irgendwie dafür spricht, okay, also die haben auch ihre eigene Xabi Alonso-Magie, dass die einfach unbesiegbar sind. Und dann letzte Minute und was bleibt der Josef Stanisic cool.
Aber der Spielzug war auch geil.
Der Spielzug war geil.
Kriegt auch viel Raum, musst du auch sagen.
Weil er es natürlich aufmachen muss. Aber dass er dann so cool bleibt, nochmal in Anführungsstrichen den Verteidiger ins Leere laufen lässt und den in die lange Ecke schiebt, muss ich sagen, Chapeau, Herr Stanisic, hat er gut gemacht.
Ja.
Und war gut. Dadurch jetzt, am Wochenende darauf, haben sie gegen Bochum gewonnen, haben wir schon drüber gesprochen, es sind aktuell 3 Spiele zur Unsterblichkeit.
Ja. Und 4. Bundesliga nicht vergessen.
Nee, 3. Bundesliga, 34. Spieltag, DFB-Pokalfinale, Europa League-Finale.
Stimmt, ja. Stimmt.
Und jetzt kommt nämlich meine verrückte Welt. Das muss ich nochmal ganz kurz mit dir durchbesprechen. Leverkusen verliert, dass sie am letzten Bundesliga-Spieltag verlieren, glaube ich nicht. Aber dann hast du 2 Spiele mit einer Fallhöhe, die unter der Decke liegt. Da kann wirklich Sekt und Selters do or die. Du hast die ganze Saison 51 Spiele nicht verloren, reist nach Cardiff nach Dublin, in dieses Europa-League-Finale gegen Bergamo, die auch eine gute Saison spielen, die heiß sind wie Frittenfett. Das ist kein hundertprozentiger Selbstläufer.
Nee, ist es nicht, aber wenn sie gewinnen.
Ja, aber du kannst das theoretisch verlieren. Dann hast du 3 Tage später dieses DFB-Pokalfinale und spielst das emotional gebrochen und verlierst sensationell 2-1 gegen Kaiserslautern. Dann hast du die ganze Saison 2 Spiele verloren und hast damit die ganze Saison in die Grütze gekloppt.
Ja, werden sie aber nicht.
Ich glaube es auch nicht, aber diese Fallhöhe, um das mal zu betrachten, ist gigantisch. Und das, also mit dem Druck auch umzugehen.
Ah, das macht Schabi schon.
Ist schon Respekt.
Schabi kann das handeln. So.
Glaube ich auch.
Ab in die Bundesliga tippen.
34. Spieltag. Und das ist der geilste Spieltag. Und ich kann ihn nicht gucken, weil ich in Stockholm bin, ey.
Ja, ich gucke ihn zusammen mit dem großen GWE.
Ah, das ist so geil, ey. Alle 9 Spiele gleichzeitig.
Old McDonald.
Ich bin immer noch sauer, dass sie uns den 33. Spieltag weggenommen haben, dass der jetzt auch gesplittet ist.
Ja. Borussia Dortmund gegen Darmstadt. Marco Reus, Verabschiedung.
8-1 Dortmund. Meine ich okay. Ernst. Ich habe erst geguckt, ob ich mit 6 reingehe und ich glaube, nee, die kloppen die komplett aus dem Stadion.
Ese 4-0?
Marco Reus macht 2 Tore.
Okay. Union gegen Freiburg?
1-2 Freiburg.
Ich sage 1-1. Leverkusen gegen Augsburg?
Boah, Leverkusen kriegt die Schale, ne? 5-1.
Ja, 3-0, 4-0, 4-0. Frankfurt gegen Leipzig?
1-1, das ist ein richtiges 1-1 Kackspiel.
Ah, Leipzig
gewinnt. Geht ja auch um nix.
Leipzig gewinnt aber zu Bayerns. Wolfsburg Mainz.
Boah, das ist schwer. Ich sage aber trotzdem 3-1 Mainz.
Ich sage auch wieder ein Unentschieden. 1-1.
Ja, aber letzter Spiel hat immer seine eigenen Gesetze. Da geht's wild rauf, runter, hin und her. Da passiert einiges.
Hoffenheim Bayern. Also 1-1 aus dem Grund, weil Mainz 1 Punkt reicht.
Okay, ja. Hoffenheim gegen Bayern. Ist ein Heimspiel für Bayern. Letztes Bundesligaspieltag haben sie auch nicht so oft. 4-1 Bayern.
Ja, irgendwie sowas. Machen wir im 2-2. Hoffenheim, Maxi Bayer, 2 Tore.
So.
Bremen, Bochum.
3-2 Bochum.
2-1 Bremen.
Das ist ein Spiel, das hat für mich Potenzial komplett zu eskalieren. Das kann auch so 5-3 für Bremen ausgehen oder so.
Ja,
da ist ganz viel drin.
Ist ja vor allem sehr, sehr relevant, weil Union, Bochum darf nicht mit zu vielen Toren Unterschied verlieren, damit, wenn Union gewinnt. Weil dann sind sie bei 33 Punkte, Union hat minus 26, Bochum minus 29. Wird spannend. Stuttgart-Gladbach.
4-1 Stuttgart.
Ja, da wird geballert.
Glaube ich nicht.
Gladbach wird so aus dem Stadion gefegt. So extrem.
Ja, weil 5-0. Die werden richtig attackieren, richtig eskalieren, ey. Undav zur EM, Führig zur EM.
Gyrassi, Undav jeweils 2, einen Führig.
Ja, Gyrassi, geile Saison.
Ja, oder irgendwer anderes, aber nicht Führig, aber also Gyrassi und Undav.
Leveling.
Ja. Heidenheim, Köln.
Boah, das Kackspiel, ey. 1-0 Köln.
Ich sage 3-0 Köln.
Ich glaube, Kölner gewinnt das.
Nein. Ach, das ist 2-1 Heidenheim.
Okay. Du musst ja auch dabei bleiben, dass Köln nicht absteigt.
Ja, genau, eben. Weil ich glaube nicht, dass Köln das gegen Heidenheim in Heidenheim gewinnt. So, dann sind wir am Ende.
Knackige Stunde. Wir sind wieder da. Ganz wichtig, folgt diesem Podcast auf Spotify und bewertet ihn. Folgt uns auf Instagram, guckt bei YouTube vorbei. Da haben wir dummy-mäßig schon mal so die ersten beiden Folgen, die wir mitgefilmt haben, hochgeladen. Da könnt ihr nochmal reingucken, weil dann könnt ihr das Ganze, was wir hier bequatschen, nämlich auch sehen, wie wir auf dem Sofa sitzen und Fußballtrikots tragen. Das ist eigentlich ganz geil.
Oder auch nicht.
Oder heute ausnahmsweise mal nicht. Vielleicht seht ihr es auf YouTube. Dann gibt es noch unseren Twitch-Kanal. Wie ihr in der Folge erfahren habt, twitchen wir manchmal als Watchalong coole Fußballspiele. Und wir haben das zeitnah auch wieder vor. Weil es gibt jetzt Relegation, es gibt Europa-League-Finale, es gibt Champions-League-Finale, es gibt eine Fußball-Europameisterschaft. Da ist bestimmt was bei, wo wir uns eine Spezie aufmachen und mit euch zusammen Fußball gucken.
Genau. Das nächste Watchalong ist dann vielleicht entweder Relegation, muss man gucken, ob das halt nicht passt, oder Champions League.
Genau, das sind so die Ideen. Deswegen nochmal zurück zu Instagram, ganz wichtig, da folgen, weil dann erfahrt ihr, wann das nächste Watchalong ist.
Genau, oder die nächste DFB-Nominierung.
Eben, vielleicht nochmal gucken, weil da steht nämlich, dass Toni Kroos zur EM fährt.
Genau.
Ich würde es liken, ist nur so eine Idee.
Also, reingehauen.
Ciao, ciao. Hallo, hier ist die Redaktion aus dem Off. Jetzt haben wir 5 Minuten über Christian Streich geredet und natürlich das Wichtigste vergessen. Man kann bei uns persönliche Grußbotschaften bestellen. Am einfachsten geht's, wenn man mit uns verwandt ist oder auf Twitch den Donation-Button klickt. Wir bestellen liebe Grüße nach Freiburg an die Breisgauer von Heiko. Ganz wichtig, damit müssen wir die Folge abschließen. Redaktion Ende.